Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, Jeremia 31, die Verse 31 bis 37. Jeremia 31, 31 bis 37. Da sagt Gott durch seinen Propheten Jeremia: Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen: Erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt hat zum Licht für den Tag, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht für die Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wogen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht weichen, spricht der Herr, dann soll auch die Nachkommenschaft Israels aufhören, eine Nation zu sein vor meinem Angesicht alle Tage. So spricht der Herr, wenn die Himmel oben gemessen und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, dann will ich auch die ganze Nachkommenschaft Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da diese Stadt für den Herrn wieder gebaut werden wird, vom Turm Hananel bis zum Ektor, und die Messschnur wird weiter verlaufen, geradeaus über den Hügel Gareb und sich nach Goa wenden. Und das ganze Tal der Leichen und der Fettasche und alle Terrassengärten bis zum Bach Kidron, bis zur Ecke des Rostors nach Osten, wird für den Herrn heilig sein. Die Stadt soll nicht mehr niedergerissen, noch zerstört werden in Ewigkeit. Herr, tun meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, unser heutiges Gotteswort richtet unseren Blick auf die unverbrüchliche Treue Gottes am Beispiel seines Volkes Israel. Die unverbrüchliche Treue Gottes am Beispiel seines Volkes Israel. Von dieser Treue leben auch wir Tag für Tag. In diese Treue ist unser persönliches Leben wie auch das Leben unserer Gemeinde eingebettet. Diese Treue hat das Volk Israel erfahren und wird sie erfahren bis ins tausendjährige Reich hinein. Israel ist Gottes Volk. Und es wird Gottes Volk bleiben. Denn der Herr vergisst und verlässt die Seinen nicht. Auch wenn er sie manchmal Wegstrecken führt, wo es so aussehen mag. Das musste auch das Volk Israel erleben. Aber es gilt und bleibt gelten: Der Herr vergisst und verlässt die Seinen nicht. Selbst wenn sein Volk untreu geworden ist und seinen Bund gebrochen hat. Wir haben ja als Lesung die entsprechenden Verse aus 5. Mose Kapitel 29 gehört. Da erinnert Mose vor seinem Tod das Volk noch einmal an den Bund, den es ja zuvor am Sinai geschlossen hat. Lange zuvor. 40 Jahre genau genommen zuvor. Nämlich dazwischen mussten sie 40 Jahre durch die Wüste wandern. Aus Unglauben. Dieser Bund, der Sinai-Bund, war an Bedingungen gebunden, die Gottes Volk zu erfüllen hatte. Es war ihm ganz klar gesagt: Setzt euer Vertrauen auf den Herrn, der euch aus Ägypten geführt hat. Wunderschön in diesem Vers, als ich sie bei der Hand nahm. um sie aus Ägypten zu führen. Wir sehen den lebendigen Gott, der den Thron gewissermaßen verlässt, nach Ägypten herabkommt, sein Volk an der Hand nimmt, uns herausführt. Und wir sehen ja auch, wir haben in Erinnerung, wie er da war vor seinem Volk, nachts in der Feuersäule, tags in der Wolkensäule und hat es geführt, begleitet, bewahrt. Und er sagt, setzt auf mich euer Vertrauen, denn meine Treue habt ihr doch schon erfahren. Und beugt eure Knie ja nicht vor den Götzen der Heiden. Wenn er das tut, dann wird euch der Herr herausreißen aus dem Land, das er euch gegeben hat, und euch in ein anderes Land werfen. Schon allein, ich dachte bei der Vorbereitung, die Formulierungen reißen und werfen zeigen, dass es sich um brutale, um gewalttätige Ereignisse handeln wird. Und so war es denn ja auch, als die Assyrer kamen und haben die 10 Nordstämme herausgerissen aus ihrem Land, aus dem Land der Verheißungen, haben sie verschleppt. Und so genau weiß man bis zum heutigen Tage nicht, wo sie geblieben sind. Und später die Neubabylonier unter Nebukadnezar und haben sie herausgerissen und Gott hat sie hinwegwerfen lassen in irgendwelche Länder und zerstreut über den Erdboden. So ist es gekommen und Jeremia erlebt in diesen Tagen die Endphase dieser Entwicklungen. Etwa 150 Jahre zuvor, ich hatte es schon gesagt, hatte Gottes Zorngericht die 10 Nordstämme ausgelöscht. Und hier in Jeremia 31 dürften wir etwa 1 bis 2 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar stehen. Das gewaltige Heer der Neubabylonier belagert bereits die Stadt. Jeremia hat einem hoffnungslos verstockten Volk zu predigen, ganz ähnlich wie wir heute weitgehend auch. Egal, wo ich hinhöre, ich höre eigentlich überall, dass die Menschen die gleichen Erfahrungen machen. Verstockung, hoffnungslose, menschlich gesprochen, hoffnungslose Verstockung fast überall. Und die Predigt Jeremias scheint nur die eine Wirkung zu haben, dass die Verstockung Israels sich noch weiter verhärtet. In Kapitel 32 finden wir ihn um seiner Botschaft willen im Gefängnis. Israel liebt die falschen Propheten, die ihm falsche Hoffnungen machen, die es in falscher Sicherheit wiegen. Gottes Wort, das es mahnt und warnt und zur Umkehr ruft, um es vor dem unmittelbar bevorstehenden Gericht zu retten, dieses Wort verwirft es. Und Gott hält deshalb ganz nüchtern und hart fest in Vers 32, diesen meinen Bund, nämlich den Sinai-Bund, haben sie gebrochen. Nachdem Gott seit dem Auszug aus Ägypten fast 900 Jahre den Götzendienst und die Untreue seines Volkes mit angeschaut hat, ist seine Geduld jetzt am Ende. Aber das, liebe Geschwister, ist so ungeheuer tröstlich. Genau in dieses unmittelbar bevorstehende und nahezu vollständig vernichtende Gericht Gottes hinein verheißt Gott durch den Propheten Jeremia seinem Volk bereits wieder einen neuen Bund. Bevor er es fallen lässt, ja regelrecht wegwirft, bevor er es wegwirft, sagt er ihm, das wird nicht für immer sein. Ich werde euch wieder zurückholen. Unglaublich und großartig. Bevor Gott sein Volk so hart schlägt, dass fast nichts mehr von ihm übrig bleibt, gibt er ihm die Verheißung, es kommt aber der Tag, da werde ich mich euch wieder voller Gnade zuwenden. Und dann wird uns nichts mehr auseinanderreißen können. Dann gehören wir für ewig zusammen. Wieso hält Gott weiter an seinem Volk fest? Wieso verspricht er diesem treulosen Haufen, der doch nichts weniger verdient hat als ordentliche Strafe und Gericht und schon gar keine unverbrüchliche Treue, weshalb verspricht Gott diesem Volk einen neuen Bund? Immer und immer wieder, fortlaufend über Jahrhunderte und Jahrtausende, haben sie ihn gebrochen, wenn wir bis heute denken. Ihr Verhältnis zu ihrem Gott ist damit doch rechtskräftig beendet. Und in Jesus hat sich Gott dann doch ein neues Volk auserwählt, die an ihn glauben. So argumentieren die, welche die neutestamentliche Gemeinde an die Stelle Israels setzen, unter Überzeugung sind, die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel sei zu Ende, spätestens mit der Verwerfung des Messias. Aber diese Geschwister, die machen mehrere Fehler, die für mich völlig unverständlich sind. Wir sehen es auch heute an diesem Wort. Ist übrigens das Wort, das ganz offiziell nach dem kirchlichen Predigtplan für den heutigen Sonntag vorgesehen ist. Und man sieht auch daran, ich komme nachher noch drauf, wie Gott durch ganz verschiedene Dinge immer wieder wirkt. Ich denke, es ist auch kein Zufall, dass das das Wort für den heutigen Tag ist. Aber was machen diese Geschwister für viele Fehler, die so reden und meinen, die Gemeinde hätte Israel abgelöst und vollkommen ersetzt? Erstens missachten sie die klaren Worte, die unser Predigtext enthält. Denn dieser neue Bund, von dem Gott hier redet, bezieht sich ausdrücklich nicht auf die neutestamentliche Gemeinde und kann nicht voll inhaltlich auf sie angewendet werden, sondern auf Israel. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Deutlicher kann man es ja eigentlich nicht sagen, unmissverständlicher. Und die Formulierungen Haus Israel und Haus Juda können sich niemals auf die neutestamentliche Gemeinde beziehen. Das ist ganz spezifische Bezeichnung für die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Spitzfindige Leute fragen hier, habe ich immer wieder gehört, aber das Haus Israel, die 10 Nordstämme, die gibt's doch gar nicht mehr. In der Tat tun sich unsere Augen schwer, seit der assyrischen Gefangenschaft zu sehen, wo die 10 Stämme Israels denn geblieben sind. Für die, die es nicht vor Augen haben, nochmal zur Erinnerung, die Assyrer hatten eine komplett andere Transportationspolitik als die Neubabylonier. Die Assyrer haben die Völker, die sie erobert haben, verschleppt und im gesamten assyrischen Reich verstreut, komplett. Und dann sind die in aller Regel in großen Teilen in den assyrischen Weiten des Landes aufgegangen. Die Neubabylonier haben die Völker deportiert, aber gesammelt. Und damit konnten die 2 Südstämme, Juda und Benjamin, bei der Verschleppung der Neubabylonier ihre Identität und Einheit erhalten und 70 Jahre später unter Kyros auch als Einheit wieder zurückkehren. Bei den 10 Nordstämmen ist menschlich gesprochen bis heute sehr unklar und wird viel und heiß diskutiert und strittig diskutiert, wo die Reste davon eigentlich zu finden sind. Aber, liebe Geschwister, sind doch unsere menschlichen Probleme. Halten wir den allmächtigen und allwissenden Gott für so blind und unwissend, dass er den Überblick über sein auserwähltes Volk verloren haben sollte? Der Gedanke an sich spottet eigentlich geistlich jeder Beschreibung. Also der hier verheißene neue Bund gilt eindeutig Israel und Juda, dem Volk, das Gott aus Ägypten geführt hat. Das ist ja auch der ganz direkte, konkrete, geschichtliche Bezug in Vers 32. Genau mit dem Volk, das er aus Ägypten geführt hat, wird er auch diesen neuen Bund schließen. Uns hat er nicht aus Ägypten geführt. Man muss dann schon sehr weit übertragen. Natürlich wurden wir auch aus der Sklaverei der Sünde geführt, aber das ist hier definitiv nicht gemeint. Zweitens übersehen diese Geschwister den Unterschied, den wir jetzt rückblickend auf die vergangenen Kapitel und Predigten schon längst im Blick haben, denke ich, zwischen dem Sinai-Bund, den Gott durch Mose mit seinem Volk geschlossen hat, und dem Abraham-Bund. Tatsächlich hat Israel den Sinai-Bund gebrochen. Den konnte es brechen, denn dieser Bund war mit konkreten Bedingungen und Forderungen verbunden, die Israel fortlaufend, hartherzig, unbußfertig nicht eingehalten hat. Im Blick auf den Sinai-Bund stimmen einige Grundgedanken dieser Geschwister, aber sie übersehen den Abraham-Bund. Wir denken zurück an 1. Mose 15, schon eine Weile her. Und wir erinnern uns daran, dass Abraham im entscheidenden Augenblick in tiefen Schlaf gefallen war. Er hatte noch die 3-jährige Jungkuh, die 3-jährige Ziege, den 3-jährigen Widder geschlachtet und zerteilt, halbiert und die Teile samt einer Turteltaube und einer jungen Taube einander gegenübergelegt und in der Mitte damit praktisch eine Bahn zum Durchgehen freigelassen. Durchs Durchgehen miteinander durch diese Bahn der geschlachteten Tiere wurde dann der Bund geschlossen. Symbolisch, hatte ich damals gesagt, ist der Sinn, dem von uns beiden, der diesen Bund bricht, der soll genauso zerstückelt, zerteilt, zerhackt werden, wie die Tiere, die da links und rechts liegen. Also, die Tiere hat er ausgelegt, dann hat er noch tapfer, der Abraham, die Raubvögel verjagt, die dachten, da kommen sie jetzt leicht an das Fleisch. Nein, das hat er nicht zugelassen, aber bevor es zum Bundesschluss kam, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, sagt 1. Mose 15, Vers 12. Und Gott allein fuhr in Gestalt eines rauchenden Ofens und einer Feuerfackel durch die ausgelegten Tiere hindurch. Das heißt, Gott allein schließt diesen Bund mit sich. Abraham ist im entscheidenden Augenblick gar nicht dabei. Und wir hatten damals festgestellt, dieser Bund ist auch an keine Bedingungen geknüpft. Und das ist unglaublich wichtig. Dieser Bund konnte und kann deshalb weder von Abraham noch von irgendeinem seiner Nachkommen jemals gebrochen werden. Aus diesen beiden Gründen. Weder Abraham noch seine Nachkommen waren an diesem Bundesschluss aktiv beteiligt. Wenn wir es in der heutigen Zeit sagen würden, sie haben den Vertrag gar nicht unterzeichnet. Ihre Unterschrift war gar nicht gefragt und müssen ihn deshalb auch nicht einhalten. Und zweitens, der Bund ist mit überhaupt keinen Bedingungen verbunden. Er bleibt, er besteht in sich unantastbar für immer und ewig. Genau genommen gilt dieser Bund nicht Israel und Juda, sondern Abraham. Nicht die breite Masse aller Israeliten und Juden konnten und können sich deshalb auf diese Verheißung berufen, sondern nur diejenigen, die leiblich und geistlich echte Nachkommen Abrahams sind. Und deshalb schneidet Gott sein Volk durch furchtbare Zorngerichte immer wieder zurück bis auf einen winzigen Stumpf, aus dem er sich heraus dann ein neues Volk erwachsen lässt. Das ist ja schon mehrere Male so geschehen, damals zur Zeit Jeremias, später zur Zeit der Römer und es wird noch ein drittes Mal geschehen durch den Antichristen. Da wird wohl nur noch ein ganz winziger Rest, nämlich wahrscheinlich nur die 144.000 Versiegelten der Offenbarung, dieses Zorngericht Gottes überstehen. Liebe Geschwister, wenn dieser Gedanke so stimmen sollte, ich halte es für wahrscheinlich, wir denken an die Zahl der weltweiten Juden heute und nehmen es ernst, dass Gott am Schluss vielleicht tatsächlich nur 144.000 übrig lässt. Da wird Gott auf furchtbare Weise strafen, was an Satanismus und Unheil von Angehörigen seines Volks auf dieser Erde ausging und ausgeht. Aber, das ganz große Aber, seine Treue zu Abraham, Isaak und Jakob bleibt bestehen. Und deshalb verheißt er diesen neuen Bund, den er dann mit diesem winzigen Rest schließen wird. Idealerweise aus der Sicht Israels hätte er diesen Bund in Jesus mit seinem Volk schon vor 2000 Jahren geschlossen. Aber damals haben sie ihn verworfen. Und deshalb hat er die Zweige seines Volkes ausgerissen und lässt sie bis heute von den Heiden zertreten. Und in dieser Zeit, da er sein Volk Israel auf die Seite gestellt hat, hat er sich ein geistliches Volk aus Heiden und Juden erwählt, die Jesus als ihren Heiland und Herrn erkennen und annehmen. Für dieses Volk, die christliche Gemeinde, gelten wesentliche Grundzüge dieser Verheißung und dieses neuen Bundes schon heute. Aber wir können genau erkennen, dass wir nicht vollgültig, abschließend diesen Bund auf uns anwenden können. Aber wichtige Punkte hat Gott hier schon mit uns begonnen. Ähnlich übrigens auch mit der Prophezeiung Joel. Ich will meinen Geist auf mein Volk gießen. Das hat mit Pfingsten begonnen, wahr zu werden. Aber man kann ganz genau sehen, wenn man Joel liest, dass Pfingsten nicht die völlige Verheißung war, sondern nur ein Anfang. Gott gibt uns durch seinen Heiligen Geist sein Gesetz in unser Inneres. Vers 33 sagt Gott über diesen neuen Bund, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Ganz wichtig ist hier als erstes, dass hier vom Gesetz die Rede ist. Da wird heute so leicht drüber hinweggelesen. Das Gesetz kommt übrigens ja auch im Neuen Testament laufend wieder vor. Das Gesetz wird keineswegs abgetan. Es wird nicht etwa in weite Ferne gerückt, wo es unsere Herzen nicht mehr beunruhigen kann. Viele, auch fromme Gemeinden, leben heute so ruhig vor sich hin, weil sie das Gesetz Gottes so weit von sich weggeschoben haben, so weit hinter sieben Hügeln, aus dem Blick verloren. Wenn sie es noch vor Augen hätten, könnten sie keine Nacht ruhig schlafen. Nichts könnte falscher sein als der Gedanke, das Gesetz wäre weg von uns durch Jesus. Im Gegenteil, das Gesetz ist uns näher gebracht als jemals zuvor. Das Gesetz ist uns näher gebracht als jemals zuvor. Denn Gott sagt ja, ich will's in euer Herz geben und in euren Sinn schreiben. Mehr geht gar nicht, näher gibt's nicht. Der Unterschied zum alten Bund ist der, damals war das Gesetz auf steinerne Tafeln geschrieben. Die konnte man in die Ecke stellen und vergessen. Hat Israel genug getan. Im neuen Bund aber ist es in unsere Herzen geschrieben. Und ich betone immer wieder, das Herz ist der Sitz im biblischen Bildgebrauch für den Willen, für den Verstand, für das Denken, für die Entschlusskraft. Unser ganzes Denken, Wollen und Handeln, unsere ganze Vernunft soll nun und wird nun vom Gesetz, vom Geist, vom Willen Gottes geprägt, wenn wir denn zu ihm gehören. Kann ja gar nicht anders sein. Das ist doch wie im Computer. Wenn ich auf dem Computer ein bestimmtes Programm aufgespielt habe, dann funktioniert der Computer nach diesem Programm. Geht nicht anders, weil das draufgeschrieben ist, das programmiert. Können uns heute in der Computersprache viele geistliche Tatsachen sehr eins zu eins eigentlich veranschaulichen. Und wenn das Programm Gottes, sein Gesetz, auf unserer Festplatte aufgespielt ist, dann können wir im Prinzip gar nicht anders, als danach zu arbeiten, zu denken, zu leben, zu handeln. Und damit hat dieser neue Bund eine ganz andere Qualität als der alte, weil das Gesetz jetzt in unsere Herzen geschrieben ist. Und jetzt tritt das Gesetz nicht mehr von außen an mich heran, sondern sagt, du musst sonntags in die Kirche gehen, du musst Bibel lesen, du musst beten, du musst freundlich sein, deinem Feind verzeihen und so weiter. Nein, es ist jetzt in unserem Herz und sagt, ich will, weil Gottes Geist in mir will. Weil sein Gesetz, sein Wille zu meinem Willen geworden ist. So haben wir es vor Jahren auch schon beim Thema Erwählung gesehen. Gott setzt seine ewige Erwählung, die es durchaus gibt, nicht durch, indem er uns gegen unseren Willen zwingt, sondern er setzt seine ewige Erwählung durch, indem er seinen Willen zu unserem Willen macht, indem er sein Wollen in unser Herz hineinlegt und uns bereit macht, unser Leben ihm von Herzen gerne anzuvertrauen. Aber dass wir als neutestamentliche Gemeinde definitiv noch nicht die ganze Erfüllung dieser Verheißung haben und erleben, daran lässt beispielsweise Vers 34 nicht den geringsten Zweifel. Denn da lesen wir, dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seiner Brüder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Das ist dieselbe Situation wie 1. Korinther 13, 10 folgende, wo Paulus schreibt, wenn aber das Vollkommene kommt, dann erkennen wir von Angesicht zu Angesicht. Dann werden wir erkennen, gleich wie wir erkannt sind. Wie weit wir auch in der neutestamentlichen Gemeinde davon noch entfernt sind, das erleben wir Tag für Tag. Denn sonst wäre ja quasi die neutestamentliche Gemeinde schon das Paradies auf Erden, wo es auch keine falsche Lehre mehr geben kann und so weiter. Das ist ja hier vorausgesetzt. Da hat ja jeder durch den Geist Gottes vollkommene Erkenntnis. Und Luther hat festgestellt, das kann niemand bis zu seinem Lebensende von sich behaupten. Brauchen wir keine Sekunde drüber zu diskutieren. Diese Verheißung geht wirklich erst dann in Erfüllung, wenn der ganze Rest Israel sieht, in welchen sie gestochen haben und ganz Israel errettet wird. Wie es Gott hier verheißt, denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten. So treu handelt Gott an seinem Volk. Und diese Treue machten ganz besonders die letzten Verse unseres kurzen Abschnitts deutlich. Vers 35 fährt dann fort: So spricht der Herr, der die Sonne dem Tag zum Licht gibt und den Mond und die Sterne nach ihrem Lauf der Nacht zum Licht, der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen. Herr Zebaoth ist sein Name. Was tut Gott hier? Er greift zurück auf den Schöpfungsbericht. Er hat am vierten Schöpfungstag die Sonne als Licht des Tages und den Mond und die Sterne als Lichter der Nacht geschaffen. Darauf verweist er. Und daran knüpft er jetzt seine Verheißung von Vers 36, 37. Wenn solche Ordnungen, die ich am vierten Schöpfungstag geschaffen habe, wenn solche Ordnungen vergehen vor mir, dann, spricht der Herr, soll auch aufhören der Same Israels, dass er nicht mehr ein Volk vor mir sei ewiglich. So spricht der Herr, wenn man den Himmel oben messen kann und den Grund der Erde erforschen, so will ich auch verwerfen den ganzen Samen Israels um alles, was sie tun, spricht der Herr. Der Sinn ist klar, so unmöglich das eine sein kann, so unmöglich wird das andere geschehen. Ich habe heute Morgen nochmal in meine alte Bibel geguckt, die habe ich mir, glaube ich, 77 gekauft, meine 1912er Lutherbibel, und habe schon relativ kurz danach einen Zettel aufgeschrieben und da reingelegt, der liegt da immer noch, genau diese Verse, Jeremia 31, 36, 37. Weil mich schon vor etwa 40 Jahren beim Lesen dieses Wortes bewegt hat, mich hat ja immer auch die Frage Schöpfung, Evolution und so weiter, wie weit der Mensch in die Schöpfungsgeheimnisse Gottes eindringen kann und sie manipulieren kann. Da ist mir schon bewusst geworden, der Herr lässt sich nicht ins Handwerk pfuschen. Das steckt hier natürlich mit drin. Für unsere heutige Zeit, wenn wir an Genmanipulation, alles mögliche andere denken, auch ein Indiz, wie wir ans Ende der Zeit kommen, von daher. Denn der Mensch pfuscht heute mit Wetterpanmanipulation, Genmanipulation, allem Möglichen, längst in Bereichen herum, die Gott ihm nicht gestattet hat. Organtransplantation, auch so ein Punkt. Wir denken an einen Vortrag von Dr. Beck, wo Gott eine Schranke aufgebaut hat durch eine ganz individuelle Eiweißkennung eines jeden menschlichen Wesens auf dieser Erde. Und Gott hat eine Barriere aufgebaut und hat gesagt, da geht's nicht rüber. Wenn der Mensch rüber will, und er macht's, hartnäckig, gottlos, wie er ist, er muss aber kämpfen mit unzähligen Nebenwirkungen und Risiken. Und so auch hier. Tobik hat dieser Tage gebracht, dass es ein Experiment gab mit künstlicher Intelligenz. Und da haben sie so künstliche Intelligenzen miteinander zusammengebracht. Ich zitiere nur ganz kurz aus dem Gedächtnis. Und die haben sie dann in einer Arbeitsgruppe arbeiten lassen. Bestimmte Problemlösung. Und nachdem die nach einiger Zeit sich diesem Projekt wieder zugewandt haben, geguckt haben, was haben diese künstlichen Intelligenzen jetzt gemacht, da war das Entsetzen groß. Die haben eine neue, unbekannte Sprache entwickelt, in der sie miteinander kommunizieren. Die haben hinterhältige Pläne ausgeheckt. Echte Intelligenz, künstliche Intelligenz, ja. Dann hat man den Stecker gezogen, wahrscheinlich ganz praktisch. Vermutlich ist den Kerlen Angst und Bange geworden. Wie beim Zauberlehrling, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Wir merken, einfach nur ein Beispiel, wie der Mensch in Grenzregionen hineinstößt, schon länger sicherlich, die ihm nicht zustehen. Und am Schluss wahrscheinlich seinen eigenen Untergang mit solchen Dingen schafft und Gott braucht nur zusehen, wie sich der Mensch selber umbringt in seiner Gottlosigkeit. Aber zurück zu diesem Gedanken, Gott sagt damit, letztlich werde ich einen Riegel vorschieben. Meine Ordnungen sind euch eh zu groß. Und wenn es soweit ist, wenn ihr da rumpfuscht, irgendwann klopfe ich euch auch auf die Finger. Es wird aber nicht geschehen, dass ihr wirklich dahinter kommt, hinter die letzten Geheimnisse. Und so wenig das möglich ist, so wenig werde ich meinen Samen Israels verwerfen. Und allein schon mit diesem Vers, liebe Geschwister, wenn in der Bibel nichts anderes stünde, dann lässt sich die Frage nach der endgültigen Verwerfung Israels und ob die Gemeinde vollständig an die Stelle Israels getreten sei, eindeutig beantworten. Wir gehen vor die Tür, werfen den Blick zum Himmel am Tag und prüfen, scheint die Sonne noch? Wir stellen fest, ja, sie scheint noch. Wir gehen nachts vor die Tür, werfen den Blick zum Himmel, prüfen, sind der Mond und die Sterne noch da? Und wir stellen fest, ja, die sind noch da. Und wir stellen fest, wenn die Sonne und der Mond und die Sterne noch da sind und die göttlichen Ordnungen des vierten Schöpfungstags noch bestehen, dann kann Gott sein Volk Israel noch nicht verworfen haben. Definitiv nicht. Unmöglich. Mit Vers 38 greift Gott dann in der Formulierung wieder direkt zurück auf den Anfang von Vers 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da diese Stadt für den Herrn wieder gebaut werden wird. Jerusalem gemeint natürlich. Jetzt können Kritiker sagen, ja, das ist doch schon geschehen, als die Juden unter Kyros aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten. Das erfüllte sich unter Esra und Nehemia. Da wurde Jerusalem wieder aufgebaut. So argumentieren sicher auch manche. Aber völlig falsch. Denn dieser Wiederaufbau Jerusalems kann hier definitiv nicht gemeint sein. Denn die Verheißung schließt mit der Zusage Gottes, Vers 40, die Stadt soll nicht mehr niedergerissen noch zerstört werden in Ewigkeit. Die Stadt soll nicht mehr niedergerissen noch zerstört werden in Ewigkeit. Die Stadt, die unter Esra und Nehemia wieder aufgebaut worden war, die wurde wieder zerstört, etwa 70 nach Christus durch die Römer unter ihrem Feldherrn Titus. Und sie wurde niedergerissen bis auf die Grundmauern dem Erdboden gleichgemacht. Der Wiederaufbau Jerusalems aber, den Gott hier verheißt, wird halten in Ewigkeit. Das hebräische Wort kann zum einen bedeuten bis zum Ende der Weltzeit. Es kann aber auch schon eine Zusammenschau mit dem neuen himmlischen Jerusalem sein. Wir haben ja im Alten Testament in Prophetien oft den Fall, dass das Kommen Jesu, das tausendjährige Reich, der neue Himmel, die neue Erde in einem zusammengeschrumpft, verdichtet gesehen werden. Beides halte ich für denkbar. Aber diese Stadt wird bleiben. Und wir, liebe Geschwister, wir stehen möglicherweise ganz kurz vor diesen Ereignissen. Deshalb habe ich gesagt, es ist bei Gott meines Erachtens auch kein Zufall, dass dieses Wort für den heutigen Sonntag ganz offiziell vorgesehen ist. Morgen ist nach dem westlichen Kalender der 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels. Ein Volk, das fast 2000 Jahre staatenlos und heimatlos zerstreut war unter alle Nationen der Erde, bekam seine Heimat und seinen Staat zurück. Genauso wie Gott es verheißen hat. Schon das vor 70 Jahren ein Zeichen seiner unverbrüchlichen Treue, wo eigentlich jedem, der nicht an Gott geglaubt hat bis zu diesem Tag, allein schon deshalb die Augen aufgehen müssten. Seither wurde dieses Volk bekämpft und von der UNO verurteilt, wie wohl kein zweites Volk dieser Erde. Ich habe es erst neulich wieder gelesen. Die Verurteilungen und Verdammungen der UNO gegenüber Israel sind an der Zahl so groß wie gegen alle übrigen Völker der Erde zusammen. Satanischer Hass gegen dieses Volk. Aber unter der bewahrenden Hand der Treue Gottes blieb es in diesen 70 Jahren nicht nur erhalten. Im Gegenzug auf islamische Aggression eroberte es den Tempelberg und Ostjerusalem zurück. Und nun hat Präsident Trump im letzten Jahr verkündet, Jerusalem als offizielle Hauptstadt anerkennen zu wollen und die amerikanische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, damals gingen Beobachter davon aus, dass die Umsetzung dieser Ankündigung Jahre dauern würde. Denn man muss ja erst einen geeigneten Bauplatz finden, in Jerusalem nicht einfach. Dann müssen Pläne erstellt, dann unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen der Bau errichtet werden und so weiter. Aber nun zieht die amerikanische Botschaft offiziell morgen nach Jerusalem um. pünktlich zum 70. Jahrestag des Bestehens des Staates Israel. Ein deutliches politisches Signal. Trump hat einfach eine der beiden in Jerusalem schon bestehenden amerikanischen Konsulatsstellen in eine neue Botschaft umgewidmet. So einfach und so schnell kann es gehen, wenn man nur will. Liebe Geschwister, merkt euch auch das für die Politikerreden, wenn sie sagen, ja, aber so einfach geht das alles nicht, so schnell geht's nicht. Der Volksmund sagt ganz richtig und treffend, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir haben es mit dem Islamischen Staat gesehen. Obama hat gesagt 2014, das wird viele, viele Jahre dauern, bis wir den Islamischen Staat bekämpfen und besiegen können. Viele, viele Jahre. Und kaum hat Putin eingegriffen, war es mit dem Islamischen Staat vorbei, weil er wollte. So einfach geht's. Und nun schaut die Welt noch gespannter als zuvor nach Israel und Jerusalem. Wir sehen, wie der Iran sich in Syrien eingenistet hat und nicht klar ist, was da als nächstes passiert. Die Lage ist hochexplosiv. Was geschehen wird, wissen wir nicht. Wir müssen da auch immer ganz cool und nüchtern bleiben. Wir haben es in Nordkorea gesehen. Da sah es auch zeitenweise so aus, als stünde der Dritte Weltkrieg, hervorgerufen durch die Nordkorea-Krise, fast unmittelbar bevor. Und jetzt kommen wieder ganz entspannende Zeiten und es sieht fast so aus, als könnte ein Frieden mit Nordkorea abgeschlossen werden. Wir wissen auch im Blick auf den Nahen Osten nicht, wird sich die Lage wieder entspannen oder wird sie explodieren zum Weltenbrand. Wir tun jedenfalls gut daran, wenn wir vor allem geistlich, aber auch äußerlich, vor allem aber geistlich vorbereitet sind auf grundstürzende Ereignisse. Wir können das tun ohne jede Panik, denn als Kinder Gottes wissen wir, die unverbrüchliche Treue Gottes zu seinem Volk Israel, die gilt auch uns als seinen Kindern. Amen.